Willkommen in der Sprechzeit, dem Mittendrin-Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Bei uns zu Gast Professor Dr. Wilfried Sommer, Professor für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Phänomenologische Unterrichtsmethoden an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Alfter sowie Dozent in der Lehrerbildung am Lehrerseminar für Waldorfpädagogik in Kassel und Lehrer für Physik an der Freien Waldorfschule Kassel. Guten Tag, Herr Professor Dr. Sommer.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Herr Professor Dr. Sommer, in der aktuellen Ausgabe Dezember, Januar 2021 des Stadtzeit Kassel Magazins berichten wir in der Rubrik Architektur über Umbau und Modernisierung des Veranstaltungssaals der Freien Waldorfschule Kassel. Ein sehr, sehr zentrales Element, wie wir gelernt haben bei unseren Recherchen für das, was an einer Waldorfschule passiert. Mit Ihnen, Herr Professor Dr. Sommer, möchten wir heute sprechen darüber, mit jemandem, der sich in unterschiedlichen Sphären dieser Waldorf-Pädagogik-Welt bewegt, was genau sich dahinter verbirgt. Und meinen Wunsch, geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern bitte eine kurze Orientierung, was Waldorf-Pädagogik ausmacht und nach welchen Prinzipien sie arbeitet.
Waldorfpädagogik ist ein alternativpädagogischer Ansatz und dieser alternativpädagogische Ansatz stellt das Individuum in besonderem Maße in den Mittelpunkt. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer interessieren sich besonders für die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Es lebt das Vertrauen in der Schulkultur, dass über die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler neue Impulse in die Gesellschaft kommen können. Und dass damit der ganze Bildungsvorgang etwas ist, durch den man Erneuerungsprozesse für die Gesellschaft unterstützt. Wie sieht es im Konkreten aus? Das sieht im Konkreten aus, dass man auf das freie Spiel in der frühkindlichen Bildung vertraut und dann die ganze Schulzeit darauf vertraut, dass durch erlebnisstarke Begegnungen gewissermaßen Schülerinnen und Schüler so in den Flow kommen können, dass sie daraus mit Begeisterung lernen, dass sie, man versucht ihnen einen Raum zu geben, in dem sie angstfrei lernen können und dass sie dann, wenn sie in die Pubertät durchschritten haben und in die Oberstufe hineinkommen, dass sie dort gewissermaßen in sich Potenziale entdecken, mit denen sie die Welt verändern wollen.
Ja, vielen Dank erstmal bis hierher. Es ist ja so, dass wenn man sich jetzt damit beschäftigt oder man richtet den Blick auf die Kasseler Waldorfschule, man kann dort als Kind sozusagen in der Krippe einchecken, sage ich mal ein bisschen populär, und geht dann mit dem Abschluss Abitur oder Realschule, je nachdem, plus einer Ausbildung, einer handwerklichen Ausbildung oder auch einer pädagogischen Ausbildung aus dieser Schule heraus. Ist das Teil dieses Konzeptes, was Sie mit begeisterungsfähigem Lernen meinen?
Es ist ein Teil. Die Kasseler Schule ist in gewissermaßen dort ein Leuchtturm, weil sie ganz bewusst Zäsuren der Individualisierung setzt in der Bildungsbiografie. Daher kommt dort auch der Ausdruck Bildungshaus. Den gibt es, wenn ich jetzt weltweit auf die Waldorfschulen schaue, nicht in dieser Prägnanz überall. In Kassel ist es so, sie kommen in die Kinderstube Strusel 1 bis 3, dann käme Kindergarten und dann gibt es mit der Eingangsstufe eben die Möglichkeit, den Schuleintritt zu individualisieren. Und dann gibt es in der 9. Klasse so etwas wie eine biografische Entscheidung, vor die die Jugendlichen gestellt werden, nämlich wollen sie in der Oberstufe mehr eine allgemeinbildende Linie verfolgen oder wollen sie versuchen, eine Berufsausbildung und deren Gang Richtung Schulabschluss gemeinsam zu verbinden. Das ist möglich. Man kann eine Schneiderlehre machen, man kann Industrieelektriker werden, Industriemechaniker, Tischler. Und man entscheidet sich, wenn man klassischer Abiturient ist, einfach, möchte ich in 14 Schuljahren eine Berufsausbildung abschließen und das Abitur machen. Wenn man eher auf den Realschulabschluss zugeht, geht man in der 10. Klasse darauf zu und schließt dann mit schulischer Begleitung die Lehre ab.
Ja, vielen Dank dafür erstmal. Das, was ich heraushöre, wenn Sie jetzt über die Kasseler Schule sprechen, dann ist auch eine Entwicklung damit verbunden, also vielleicht möglicherweise sogar eine Neuinterpretation dessen, was die Ursprünge von Waldorfpädagogik mal waren. Und an Sie die Frage an dieser Stelle, wie lässt sich mit einer Pädagogik aus dem letzten Jahrhundert, also wir haben ja letztes Jahr 2019 die Feierlichkeiten gehabt in der ganzen Bundesrepublik zu 100 Jahre Waldorfschule, wie lässt sich mit einem solchen pädagogischen Ansatz das Lernen im 21. Jahrhundert gestalten?
Das ist natürlich eine Herausforderung. Die Waldorfschulen haben sich in den letzten 20 Jahren ganz stark erst einmal der kritischen Befragung von außen geöffnet. Ich glaube, es sind die meisten empirischen Forschungsprojekte zu alternativpädagogischer Praxis in Waldorfschulen abgelaufen. Das liegt einfach daran, dass die Waldorfschulen sich geöffnet haben für die kritische Befragung. Das war ein Lernprozess. Daraus ist hervorgegangen, dass man die Lehrerbildung in einer akademischen Rahmung immer stärker ausgearbeitet hat. Das mündet zum Beispiel in Kassel darin, dass wir ein Aninstitut der Alanus-Hochschule sind für Fachdidaktik. Und dann haben wir mit dem, was im 21. Jahrhundert bildungstheoretische Fragestellungen sind, unsere Pädagogik befragt. Und ich greife mal nur einen Aspekt raus, was wir gelernt haben. Ein Aspekt ist zum Beispiel, dass wir exemplarisches Lehren und Lernen über die Fächer hinweg immer wieder neu ausarbeiten. Ich möchte es an einem Beispiel zeigen. Wir versuchen in einer ersten Klasse über eine erlebnisstarke Geschichte, was die Möwe über der Wasseroberfläche erfährt, dann den Wechsel zu machen in den Buchstaben hinein, in das Zeichenhafte, und aus der Möwe wird es M. Es ist gewissermaßen eine Begegnung am starken Beispiel, was dann zur Begriffsbildung führt, oder hier erst einmal zum Buchstaben M. Wenn Sie in einer 12. Klasse eine starke Begegnungsfläche schaffen, an einem naturwissenschaftlichen Experiment zum Beispiel, und dann die Begriffsbildung in drei unterschiedlichen Modellierungen anschauen, dann haben Sie gewissermaßen ein Methodenbewusstsein, was aus dem starken Beispiel kommt. Und wir haben gerade in dem letzten Jahr mit dem berufsbildenden Gemeinschaftswerk in Kassel, was die ganze Berufsausbildung fasst, eben auch gesehen, dass man in der Berufsbildung selbst, in der Ausbildung, an starken Beispielen exemplarisch lernen kann. Und es muss immer eine hohe Wirklichkeitsdichte im Beispiel sein, die auf etwas Allgemeines weist. Und das als ein Grundmotiv rauszuarbeiten für die Waldorfpädagogik war jetzt zum Beispiel eine einfach Forschungsleistung der letzten Jahre. Eine andere wäre zum Beispiel die ganze Verbindung zur Resonanzpädagogik.
Jetzt ist es so, dass also gerade wenn man jetzt mal auf das Jubiläum, auf die 100 Jahre Waldorfpädagogik zurückblickt, da gab es ja in allen überregionalen Medien auch Berichterstattung dazu. Man konnte sehr, sehr unterschiedliche Beiträge lesen. In diesem Zusammenhang, es gab Menschen, die als Pädagogen in der Waldorfschule gearbeitet und gelehrt haben, die sich abgewandt haben. Es gab andere, die sehr einen kritischen Blick auf Waldorfpädagogik gerichtet haben. Es gab immer wieder, das kennen Sie sicherlich halt auch, den Vorwurf, dass es eben das, was Sie beschrieben haben, genau nicht gibt, sondern dass sich ein Lehrerkollegium aus Menschen zusammensetzt, die keine akademische Ausbildung erfahren haben. Und das heißt, da ist, sagen Sie aus Ihrer Perspektive und auch mit der Alanus-Hochschule, so wie ich das verstehe, in den letzten Jahren ziemlich viel in Gang gekommen.
Ja, da ist, meine ich, schon richtig viel in Gang gekommen. Wenn Sie schauen, wir haben einen Graduiertenkolleg Waldorfpädagogik, wir haben damit ein strukturiertes Promotionsprogramm, wo wir richtig sehen, dass die Menschen, die in Zukunft auch die Lehrerbildung verantworten werden, durch einen soliden akademischen Bildungsprozess gehen können. Das ist zum Beispiel die eine Richtung. Eine andere Richtung ist, Waldorfpädagogik ist ein alternativpädagogischer Ansatz und hat den Anspruch, eine essentielle oder sinnhafte Dimension in Bildungsprozessen zu erreichen. Damit ist sie natürlich zugleich ein ganz großer Anziehungspunkt für Menschen mit Sinnsuche. Und da kann es auch große Enttäuschungen geben, dass der persönliche Weg nicht mit dem zusammenpasst und es kann dogmatische Entgleisungen geben. Das ist gewissermaßen die Aufgabe in der Binnenstruktur, dogmatische Entgleisungen wirklich zu verhindern und auch klarzumachen, wo persönliche Sinnsuche nicht an der Waldorfschule ihre Antwort finden kann. Das ist gewissermaßen die eine Seite. Die andere Seite ist, ich nehme mal einen Kritiker, Helmut Sander, der ganz stark immer wieder den Rassismusvorwurf thematisiert. Und in einem Gespräch im letzten Juni mit Sander über Zoom hat Sander nochmal bekräftigt, dass er als großes Problem sieht, dass seiner Meinung nach Steiner eine Rassentheorie als theosophisches Erbe gewissermaßen mitentwickelt habe und das dann in die Waldorfschule natürlich problematisch hineinragen kann. Die Waldorfschule hat dort sehr klar reagiert, oder der Bund der Waldorfschulen, indem er sich deutlich distanziert hat von rassistischen Äußerungen Steiners. Mir selber ist es im Alltag, und ich bin jetzt seit 1996 aktiv in der Waldorfbewegung tätig, so gut wie nie begegnet. Gleichwohl habe ich mich damit auseinandergesetzt und ich habe mich für mich die Sache jetzt so zurechtgelegt. Schauen Sie, wir hatten eine ganz tolle Ringinszenierung von Markus Dietz hier in Kassel. Und ich bin absolut begeistert, wie im Rheingold eine ganz große Sinnfrage, nämlich wie der Mensch auf der Erde zu einem Verstand findet, der nicht in der Macht entgleist. Ich bin ganz begeistert, was wir dort im Staatstheater sehen können. Für mich sind diese Aufführungen ungemein bereichernd. Gleichwohl distanziere ich mich ausdrücklich von jedweden antisemitischen Äußerungen Wagners, die mir begegnen.
Nochmal dazu eine Frage. Sie haben, soweit ich es recherchiert habe, das sagten Sie, die Waldorfschulen oder der Bund der Waldorfschulen hat auch eine Erklärung verfasst, also wie man mit solchen Dingen, Äußerungen von Steiner umgeht. Es wird manchmal auch in diesen Beiträgen zum 100-Jährigen von einer Steinerhörigkeit gesprochen und solche Dinge liest man da immer wieder. Wo sehen Sie die Anknüpfungspunkte an dieser Pädagogik heute und wo distanziert man sich oder emanzipiert man sich möglicherweise auch von dem, was Steiner natürlich zu einer ganz anderen Zeit entwickelt hat?
Bei Ihrer Nachfrage bin ich gerade sehr angetan von dem Wort Emanzipation. Und ich erlebe auch meine berufliche Praxis in der Lehrerbildung als Emanzipation. Ich glaube, man liegt richtig, wenn man sagt, dass es gerade nach dem Zweiten Weltkrieg vielerorts eine Waldorfpädagogik gab, die oft rezepthaft Steiners Anregungen umgesetzt hat. Und dass es in der rezepthaften Umsetzung Entgleisungen gab, das sehe ich deutlich. Gleichzeitig ist mir, als ich mich für Waldorfpädagogik interessiert habe, von einer bildungsphilosophischen Debatte eine ganz andere Waldorfpädagogik entgegengetreten. Und diese Waldorfpädagogik sucht nach Resonanzerlebnissen, die Mensch und Welt verbinden. Und diese bildungsphilosophische Frage oder diese resonanzpädagogische Frage ist etwas, wo ich richtig einen Prozess der Emanzipation sehe. Wir können heute sehr detailliert in den Fachdidaktiken beschreiben, wie sich Resonanzerlebnisse im Epochenunterricht der Waldorfschulen konstituieren lassen.
Sie, also Stichwort Epochenunterricht, das greifen wir gleich mal auf. Das ist ja eine möglicherweise, also bei Ihnen heißt es Epoche, man beschäftigt sich intensiv über einen bestimmten Zeitraum nur mit einem bestimmten Thema. Ja, so habe ich das begriffen. Und das ist ja etwas, was mittlerweile auch in vielen staatlichen Schulen Eingang gefunden hat. Also kann man sagen, dass auch die Waldorfpädagogik in Anführungszeichen abfärbt?
Ja, Ich glaube, die Waldorfpädagogik färbt ab. Ich möchte es aber auch nicht überschätzen, weil natürlich auch in der zeitlichen Dynamik, in der wir alle leben, gewissermaßen Fragen in der Luft liegen. Und da gibt es dann Passungsverhältnisse zur Waldorfpädagogik. Gleichwohl ist es so, dass die Waldorfpädagogik dort gewissermaßen dann über ein starkes Erfahrungswissen verfügt. Und das färbt dann natürlich auch in die pädagogische Praxis anderer pädagogischer Zugänge oder anderer Schulmodelle ab. Und gerade im Epochenunterricht, der ist ja an Waldorfschulen ein Blockunterricht, der sich über 3 bis 4 Wochen erstreckt. Und Schülerinnen und Schüler haben jeden Morgen um die 100 Minuten diesen Blockunterricht. Das ist etwas mehr als 2 Schulstunden. Und man kann sich thematisch intensiv mit eben Fragestellungen auseinandersetzen. Und dort gibt es eine Grundfigur. Und diese Grundfigur heißt, für die Lehrerinnen und Lehrer, schaffe zunächst eine intensive Begegnung mit dem Unterrichtsstoff. Und diese intensive Begegnung trägt in sich implizit Fragestellungen, die man danach mit den Schülerinnen und Schülern herausarbeiten kann und in dem Prozess des Herausarbeitens auch Individualisierung zulassen kann. Wir nennen das Begegnung und Bedeutungsgenerierung. Lehrerkräfte sind an Waldorfschulen für eine erlebnisstarke Begegnung verantwortlich und die soll so inszeniert werden, dass man die Bedeutungsgenerierung, das heißt die Begriffsbildung, der Weg zum Lernziel, weitgehend in die Hand der Schülerinnen und Schüler geben kann. Das ist das Hauptziel. Und damit ist es meiner Meinung nach eine Weiterentwicklung vom exemplarischen Lehren und Lernen, welches Klafki und Wagenschein sehr im letzten Jahrhundert entwickelt haben. Und es sind aber neue Momente dazugekommen. Da gab es einen Schlüsselpunkt, als die performative Pädagogik zwischen 1998 und 2010 in dem großen Projekt Kulturen des Performativen populär wurde. Und da leisten Waldorfschulen auch einen spezifischen Beitrag.
Ich möchte noch mal ein Stichwort aufgreifen, was Sie auch jetzt vorgetragen haben. Mensch und Welt verbinden, ja, dass das ein zentrales Anliegen ist. Jetzt mal in der Außenwahrnehmung, ich schaue jetzt nicht aus der pädagogischen Perspektive, sondern als jemand, der ja von außen sozusagen auf das blickt, was es alles in dieser Welt gibt. Und manchmal hat man das Gefühl, dass die Waldorfschule oder auch die Waldorfbewegung ein kleiner eigener Kosmos ist, der gar nicht so stark im Austausch mit dem Außen ist. Und wie schätzen Sie das also heute 2020 ein, wie sich eben auch Waldorfpädagogik mit dem Außen ins Benehmen setzt, in Verbindung setzt, in einen Dialog tritt?
Da würde ich sagen, gibt es keine einheitliche Linie. Ich habe vorhin schon gesagt, alternativpädagogische Ansätze ziehen sehr persönliche, sinnsuchende Menschen an. Und da gibt es oft die Tendenz zur Abkapselung und das ist dann Privatsache. Wenn ich schaue auf den Dachverband und wenn ich jetzt zum Beispiel auf uns als Institut für Fachdidaktik in Kassel schaue, dann haben wir dezidiert eine andere Ausrichtung. Ich möchte es an einem Beispiel zeigen. Wir hatten im Dachverband Bund der Freien Waldorfschulen 2009 einen Haushaltsüberschuss. Es wurde dann allen Beteiligten gesagt, dass man Projektvorschläge machen kann und der Bundesvorstand eben dann einen Zuspruch macht zu dem Projekt, was ihn am meisten überzeugt. Wir haben dann in Kassel gesagt, wir wollen das Jugendsymposium machen. Zu diesem Jugendsymposium sollen zivilgesellschaftlich engagierte Waldorfschülerinnen und Schüler der Oberstufe kommen können, die sich für Zeitfragen einsetzen. Und dann laden wir Referentinnen und Referenten aus ganz unterschiedlichen Lebensfeldern mit ganz unterschiedlichen Positionen ein. Und das haben wir gemacht, damit gerade diejenigen Schülerinnen und Schüler, die gesellschaftlich sich committen, dass die gerade in eine Weite geführt werden und wir haben sehr von der Leitung darauf geachtet, dass keinerlei Lenkung erfolgt, was hier das Richtige oder Falsche sein möge. Wir trauen Jugendlichen zu, die an der Waldorfschule sich für gesellschaftliche Fragen einsetzen, selber einen Standpunkt zu entwickeln aus einer Vielfalt von Standpunkten, die ihnen begegnen. Und das Einzige, was wir gemacht haben, ist, dass wir Verbindlichkeit inszeniert haben oder reingebracht haben, indem wir gesagt haben, jede Schülerin, jeder Schüler muss ein Essay schreiben, mit dem sie oder er sich bewirbt, damit wir nicht prominente Vertreterinnen der Zivilgesellschaft einladen und danach nicht eine hinreichende Verbindlichkeit auf Seiten der Schülerinnen und Schüler da ist.
Ja, da darf ich vielleicht an dieser Stelle mal eine eigene Erfahrung einpflichten, weil ich durfte bei einem beziehungsweise zwei der Jugendsymposien einen Workshop geben für Waldorfschülerinnen und Schüler, die sich eben qualifiziert hatten für die Teilnahme. Und zum Thema Architektur, Städtebau und energetisches Sanieren und solche Geschichten, das war mein Thema dort. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie engagiert diese jungen Leute sind, die in meinen Gruppen waren, und mit welchem Blick nach außen die an ihre Themen halt herangegangen sind. Also das unterstützt so ein Stück weit das, was sie eben gesagt haben. Und aus meiner Perspektive, wenn man aus so einem Workshop rauskommt mit solchen Menschen und man ist schon nicht mehr so ganz jung, dann gibt das auch ein Stück weit Hoffnung, dass wir die Probleme, die da draußen sind und die nicht zu leugnen sind, dass wir das vielleicht auch als Gesellschaft angehen können. Sehen Sie das so?
Ja, für uns sind diese zweimal im Jahr stattfindenden Jugendsymposien ein Geschenk, weil die Energie, die da 200 Jugendliche, die sich für die Zukunft verantwortlich fühlen, in die Diskussion einbringen, ist enorm. Strukturell gesehen, um auf gerade mein Statement vorhin nochmal zurückzukommen, ist es so, der Bund der Waldorfschulen bezahlt dort seine eigene Kritik, wenn Sie das so anschauen, indem er das Ganze fördert. Aber wir haben es auch in die Zivilgesellschaft geöffnet. Wir haben dann ja für Kassel organisiert, dass immer am Abend vor der Preisverleihung des Kasseler Bürgerpreises das Glas der Vernunft eine Diskussion mit dem Preisträger, der Preisträgerin stattfindet. Und die haben wir für alle Schülerinnen und Schüler Kassels organisiert. Und wir haben nur die Tatsache, dass wir vom Bund der Waldorfschulen finanzielle Mittel haben für das Jugendsymposium genutzt, um unproblematisch für Kassel dort ein Diskussionsforum bereitzustellen. Wir sehen das als eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die eben in einer alternativpädagogischen Organisationsrahmung in diesem Fall steckt.
Herr Professor Dr. Sommer, abschließend, vielen Dank erstmal für Ihre Ausführungen. Abschließend würde ich noch gerne eine Frage stellen, die sich jetzt in Richtung Zukunft wendet. Wir hatten vorhin die Frage aufgeworfen, wie geht die Waldorfpädagogik im 21. Jahrhundert mit ihren Ansätzen um? Wie entwickelt sie sich weiter? Und wenn wir jetzt die Uhr oder die Zeit weiterdrehen könnten um 20 bis 25 Jahre und blicken dann zurück auf das Heute, wie hat sich das aus Ihrer Perspektive, die Waldorfpädagogik, wünschenswerterweise weiterentwickelt?
Zunächst möchte ich sagen, die Entwicklung ist tatsächlich offen, weil die Waldorfpädagogik sich heterogen zeigt. Dort, wo ein Durchbruch gelingen wird, könnte ich mir vorstellen, dass wir in 20 Jahren die wissenschaftliche Seite der Waldorfpädagogik, die gerade aus dem exemplarischen Lehren und Lernen sich fortentwickelt hat, dass die stark geworden ist und einen echten Beitrag hat zur fachdidaktischen Diskussion, aber auch zur Begegnung mit der Welt für die Schülerinnen und Schüler, die im Spiegel der Fachlichkeit stattfindet. Ich glaube, da haben wir eine echte Perspektive. Ich glaube, wir haben vor allem dort selbstbewusste und verantwortungsvolle Lehrerinnen und Lehrer, wo es ihnen gelingt, das, was momentan als Resonanzphänomene oder Resonanzfiguren in der Pädagogik auftritt, dass das selbstständig ergriffen wird und in der pädagogischen Praxis ausgearbeitet wird.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Sommer, für Ihren engagierten Vortrag. Und bei uns heute in der Sprechzeit zu Gast Professor Dr. Wilfried Sommer, Professor für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt phänomenologische Unterrichtsmethoden an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Alfter sowie Dozent in der Lehrerbildung am Lehrerseminar für Waldorfpädagogik in Kassel und Lehrer für Physik an der Freien Waldorfschule Kassel. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke.